Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Sie hören den ersten Teil dieser Predigt.
Wir kommen zur Textlesung von heute. Wir lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 16, die Verse 23 bis 34. Nachdem man sie, Paulus und Silas, hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Amen. Jesaja 43. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Meine Lieben, wir haben eine spannende und für viele bekannte Geschichte heute, die wir miteinander betrachten. Oder eigentlich sind es zwei Geschichten. Nämlich, es sind zwei Personengruppen, die hier Gottes Wirken in ganz besonderer Weise erleben. Zum einen haben wir hier den Gefängnisdirektor und zum anderen Paulus und Silas. Ihre Situation war ganz unterschiedlich. Der Gefängnisdirektor mitten im Leben, mitten im Erfolg, mitten auch in einer äußerlich guten Situation und Paulus und Silas in großer Schwierigkeit. Paulus und Silas in einer Situation, wie man sie sich sicher nicht wünscht. In einer äußerst großen Schwierigkeit, in einer, menschlich gesprochen, Lebenskrise. Wir kommen darauf zurück. Wir wollen uns zuerst mit dem Gefängnisdirektor beschäftigen. Er war ein Mensch, wie es heute viele gibt. Er hatte nicht besondere Schwierigkeiten oder Probleme. Natürlich, Schwierigkeiten und Probleme haben alle. Das gehört zum Leben dazu. Aber trotzdem, er war weder randständig, noch war er abgestürzt oder hatte eine riesige Lebenskrise. Nein, er stand mitten im Leben. Er war erfolgreich. Er hatte erreicht, was man sich zu erreichen wünschen konnte. Er hatte eine gute Stellung. Er hatte Karriere gemacht. Dort in Philippi hatte er Verantwortung, eine verantwortungsvolle Aufgabe als Gefängnisdirektor. Es wurde ihm Vertrauen geschenkt. Er konnte sich unter Beweis stellen, dass er was kann. Und er war sehr pflichtbewusst. Er nahm seine Aufgabe wahr und verantwortungsvoll wahr. Der Gefängnisdirektor hatte auch äußerlich die Annehmlichkeit und die Situation, die er sich wünschen konnte. Er hatte eine Familie, sicher, auch da hatte er sicher die einen oder anderen Schwierigkeiten wie alle Menschen, aber immerhin, er hatte ein Haus, eine Familie, er konnte doch recht glücklich sein. Und so finden wir viele Menschen auch heute. Hätte man den Gefängnisdirektor damals gefragt, ja, wie geht's dir? Wie ist deine Situation? Er hätte wohl nicht gesagt, ich bin in einer großen Krise oder es ist alles so schlecht. Nein, er fühlte sich einigermaßen in Ordnung und wohl. So, wie es, wie gesagt, viele Menschen heute gibt. Sie haben etwas erreicht im Leben, sie haben eine gewisse Position erreicht, man schenkt ihnen Vertrauen, sie können eine vielleicht spannende oder verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen und das Leben scheint einigermaßen rund zu gehen. Und wie geht man mit außerordentlichen Situationen um, die überall stattfinden können? Da gibt es heute, wie damals auch, da gibt es heute verschiedene Strategien und Einstellungen. Viele Menschen sagen, es ist wichtig, dass man gute Freunde hat. Es ist wichtig, dass man eine Familie hat. Viele sagen aber auch, wenn es darum geht, sich zu verlassen, dann kann ich mich am besten auf mich selber verlassen. Und der Gefängnisdirektor, der hatte auch diese Einstellung, dass er wusste, er kann sich auf sich selber verlassen. Er ging davon aus. Und da setzte er alles dran, nämlich er wollte pflichtbewusst seine Aufgaben wahrnehmen. Er wollte so leben, dass er sich auf seine Leistung verlassen kann und auch die anderen sich auf seine Leistung verlassen können. So geschehen, als er den Auftrag bekam, Paulus und Silas gut zu bewachen, da wollte er keine halbe Sache machen, kein Risiko eingehen, sondern er warf sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Also doppelt gesichert. Auf den Gefängnisdirektor war Verlass.
Lautet das Urteil, dass die
Kennen die Geschichte, wie sie weiterging. Plötzlich um Mitternacht, als Paulus und Silas Gott lobten und beteten, da geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Vorher konnte der Aufseher, der Gefängnisdirektor, gut schlafen. Er konnte sich ja auf seine Leistung verlassen. Er konnte sich auf sich selber verlassen. Und dann plötzlich, von einem Moment auf den anderen, bricht seine ganze Welt zusammen. Ein Ereignis, das er sich nicht erklären konnte. Eine Situation, die sein Erfassen, seine Möglichkeiten, sein Verständnis überstieg. Plötzlich fühlt er sich hoffnungslos, haltlos, hilflos. Das kann in jedem Leben passieren. Sei es, wie man sagt, ein Schicksalsschlag, der plötzlich kommt und das ganze Leben durcheinander wirbelt. Sei es eine Situation, wo sich der Mensch bewusst wird, das übersteigt meine Kraft, das übersteigt meine Möglichkeiten. Ich kann nicht mehr. Ich komme nicht mehr weiter. Bei gewissen geschieht das schleichend und baut sich immer mehr auf. Immer ein stärkerer Druck, immer eine größere Schwierigkeit, bis der Mensch zum Punkt kommt und sagt, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. In anderen Situationen, da gibt es vielleicht plötzlich ein Ereignis, dass das ganze Leben durcheinander wirbelt. Und sehr viele Menschen erleben spätestens, wenn es ans Lebensende geht, wenn es zum Sterben geht, dass sie an eine Situation kommen, wo sie ganz allein sind. Eine Situation, die ihre Erfahrung übersteigt. Beim Sterben, vor dem viele Menschen Angst haben, beim Sterben können wir uns nicht mehr auf uns selber verlassen. Das hat noch niemand von uns erlebt. Wir haben keine Erfahrung. Wir können das nicht üben. Wir haben keine Hilfe dabei, menschlich gesprochen, sondern sind ganz allein. Und viele Menschen, spätestens dann kommen sie an den Punkt, wo sie zusammenbrechen, genauso wie der Gefängnisdirektor hier. Nicht mehr weiterkommen. Was war seine Reaktion? Hoffnungslosigkeit. Haltlosigkeit, sein Pflichterfüllen, sein Bewusstsein, dass man sich auf ihn verlassen kann, war plötzlich weg. Er war sich bewusst, dass er so viele Menschen enttäuschen wird und auch sich selber enttäuscht. Weil was für ihn Lebenssinn und Inhalt war, nämlich sein Job, nämlich seine gute Pflichterfüllung, war plötzlich weg. Er hatte versagt. Natürlich kann man sagen, da konnte er ja nichts dafür. Das war doch nicht sein Problem. Aber das änderte nichts an der Tatsache, dass er versagt hatte. An der Tatsache, dass der Auftrag, den er bekommen hatte, nämlich sie gut zu bewachen, er nicht mehr ausführen konnte. Man kann lange sagen, ja, es sind die Umstände oder es sind halt die Situationen, die dies oder jenes bewirken. Das mag alles sein, ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Mensch persönlich plötzlich vor einem aussteht. Der Mensch persönlich plötzlich merkt, ich komme nicht mehr weiter. Es geht nicht mehr. Und genau diese Hoffnungslosigkeit finden wir auch heute bei vielen Menschen. Ausgesprochen bei den einen oder bei noch viel mehr unausgesprochen. Er sah keinen Ausweg, keine Zukunft mehr und dachte für sich, das Beste wird es sein, wenn ich meinem Leben ein Ende setze. Er wollte die Schmach und die Schande, dass er versagt hatte, nicht über sich ergehen lassen. Er wollte ausweichen. Er meinte, der einzige Ausweg sei es, sich ins Schwert zu stürzen. Er zog das Schwert und wollte sich selbst töten. Das war keine leere Drohung, sondern das war genau das, was er als nächstes vorhatte. Sich selber töten. In der Schweiz und in Deutschland haben wir mitunter die höchsten Suizidraten der Welt. Viele Menschen in unseren Ländern, wo es uns doch eigentlich gut geht, wo wir äußerlich gesehen doch eine gute und komfortable Situation haben von vielen Menschen, viele Menschen sehen nicht mehr weiter, kommen an den Punkt, dass sie hoffnungslos sind, dass sie realisieren, sie können sich auf sich selber doch nicht verlassen. Jeder Mensch kann enttäuschen und wir selber uns zuallererst. Und wenn all diejenigen, die sich schon einmal mit Selbstmord beschäftigt haben oder schon mal konkret daran gedacht haben, ihrem Leben ein Ende zu setzen, das auch wirklich getan hätten, dann wäre die Selbstmordrate noch viel, viel höher. Es gibt heute beschönigende Begriffe. Man spricht nicht mehr von Selbstmord. Man sagt, das ist doch kein Mord. Man spricht zum Beispiel von Freitod, dass man freiwillig halt den Tod wählt und so weiter. Das ändert nichts an der Tatsache, dass der Mensch einem Leben ein Ende setzt, ein Leben raubt. Damit wollen wir nicht mit Fingern auf diejenigen zeigen, die dies getan haben oder sich damit beschäftigen. Vielleicht die einen oder anderen von uns haben sich auch schon solche Gedanken gemacht. Sondern wir wollen erkennen, was dahinter steht, nämlich diese Herzensnot, diese Hoffnungslosigkeit, diese Leere, die wir hier beim erfolgreichen, bis anhin erfolgreichen, mitten im Leben stehenden Gefängnisdirektor gesehen haben. Er war nicht nur Teil der Gesellschaft, er war mittendrin. Er hatte Erfolg, er hatte alles, was man sich wünschen konnte. Und plötzlich war alles anders.
Und ihr Leben ist Arbeit und
diese Lehre, die wir hier beim erfolgreichen Gefängnisdirektor gesehen haben. Aber in dieser Situation, wo er realisierte, er konnte sich auf sich selber nicht verlassen, wo er realisierte, er versagt, es geht nicht mehr weiter, da lässt Gott ihn nicht allein, sondern lässt ihn durch Paulus und Silas rufen, tu dir nichts an. Gott will nicht unser Sterben, sondern unser Leben. Er will, dass wir Leben in Fülle haben. Aber nicht ein Leben, das sich auf eine falsche Grundlage stützt, sondern ein Leben, das lebenswert ist, das Sinn erfüllt ist. Ein Leben, in dem wir uns verlassen können. Im Leben, in guten und schönen Tagen, aber auch in Schwierigkeiten. Und der Gefängnisdirektor wird sich bewusst, dieses Leben fehlt mir. Er wird sich bewusst, dieses Leben brauche ich. Deshalb kommt er zu Paulus und Silas, fällt ihnen zu Füßen und fragt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Der selbstsichere und selbstbewusste Gefängnisdirektor fällt nun auch äußerlich hier Gefangenen zu Füßen. Er demütigt sich. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ein Mensch immer denkt, ich schaff's schon selber, ich komme schon selber durch, ich habe das Leben im Griff und so weiter. Oder wenn er meint, er kommt noch irgendwie aus eigener Kraft zum Ziel, dann kann er die Gnade, die Hilfe, die Vergebung Gottes nicht richtig erleben. Da braucht es vielleicht vorher dieses völlige Zusammenbrechen, wie hier der Gefängnisdirektor hatte. Dass er erkannte, es geht nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, alles ist aus. Er demütigte sich. Er wollte nicht mehr selber glänzen, sondern zeigte, ich brauche Hilfe. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Wenn wir uns unter die Hand Gottes beugen, dann erleben wir, dass der Herr eingreift, dass er uns in seiner Gnade begegnet, dass er uns hilft, dass er uns Befreiung und Erlösung schenkt. Und was sagten ihm Paulus und Silas? Auf seine Frage hin, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sagten, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Sie zeigten ihm, worauf es ankommt. Sie zeigten ihm den einzigen Weg zur Rettung, zu einem neuen und sinnerfüllten Leben, zu einem Leben hier für diese Zeit, wo er Halt und Hilfe hat, aber auch ein Leben über den Tod hinaus, das ewige Leben, nämlich Glaube an den Herrn Jesus Christus. Interessant, sie sagten ihm nur diese eine Bedingung. Genauso wie damals ist das auch heute die einzige Bedingung. Der Gefängnisdirektor war sich gewohnt, viel zu leisten. Er war sich gewohnt, vieles zu tun. Und er musste erkennen, er selber konnte und musste nichts weiter tun, weil Jesus Christus alles getan hat. Jesus Christus hat am Kreuz sein Leben gelassen, sein Blut vergossen. Er als einziger ohne Sünde hat die Strafe unserer Sünde auf sich genommen. Er hat alles getan, aus Liebe zu uns, um uns zu vergeben, um unsere Beziehungen untereinander in Ordnung zu bringen und um unsere Beziehungen zum lebendigen Gott in Ordnung zu bringen. Um das, was uns untereinander und das, was uns im Verhältnis zu Gott trennt, wegzunehmen, uns zu reinigen, uns zu befreien. Und dies können wir einfach, ganz einfach annehmen. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Dafür braucht es keine spezielle Leistung. Dafür braucht es nicht einen besonders hohen IQ. Dafür braucht es nicht irgendwelche Erfahrung. Dafür braucht es auch nicht einen Pastor, Pfarrer oder Priester. Dafür braucht es nur den Glauben an Jesus Christus. Das anzunehmen. Jesus zu sagen, ja, Herr Jesus, ich beuge mich vor dir. Ich kapituliere vor dir und reinige mich von meiner Schuld. Reinige mich von allem, was dir nicht gefällt in meinem Leben. Reinige mich, und dafür brauchte auch der Gefängnisdirektor Reinigung, reinige mich auch davon, dass ich mich auf mich selber verlassen hatte. Meinte selber, aus eigener Kraft durchs Leben gehen zu können. und mich nicht auf dich verlassen habe. Reinige mich, befreie mich, schenk mir ein neues Leben.
Ein neues Lied hab ich gelernt, des Heilands Lobgesang. Nun sing ich ihm erlöst, befreit, mit frischem Liebesdrang. Es schall mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst, befreit, mit ewigem Liebesdrang.
Ein Lied des Friedens sing ich jetzt, denn Jesus gab mir Ruhe. Den Sturm des Herzens stillte er und sprach mir Frieden zu.
Es schall mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst, befreit, mit ewigem Liebesdrang. Ich sing der neuen Liebe Lied, wie wohl kein Lied ermisst. Wie hoch, wie lang, wie breit, wie tief die Liebe Jesu ist. Es schall mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst, befreit, mit ewigem Liebesdrang. Und eins sing ich das beste Lied, das nie ein Mensch erdacht, bis er die goldene Stadt durchzieht, in Jesu Bild erwacht. Es schall mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst, befreit, mit ewigem Liebesdrang.
Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Er stützte sich im Glauben nicht auf irgendeine Theorie, nicht auf irgendeine Philosophie, nicht einmal auf Paulus und Silas, sondern sie sagten ihm das Wort des Herrn. Er stützte sich auf das, was Jesus Christus selber sagte. Er stützte sich auf die Bibel, Gottes Wort. Er hörte das Wort des Herrn und auf dieser Grundlage lebte er, begann er neu. Und sein Leben wurde neu. Er nahm sie zu sich, in derselben Stunde wusch ihnen die Striemen, ließ sich sogleich mit den Seinen taufen, führte sie in sein Haus, deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Sein Leben änderte sich. Zum einen hatte der Glaube an Jesus Christus auch praktische Konsequenzen. Nämlich, er nahm sie zu sich. Unrecht, wo er mitbeteiligt war. Zwar war er Befehlsempfänger, hatte den Auftrag bekommen, aber trotzdem, er war mitbeteiligt am Unrecht, das Paulus und Silas angetan wurde. Solches Unrecht schaffte er aus dem Weg. Er nahm sie zu sich. Er wusch ihnen die Striemen. Er erwies ihnen Liebe. Er zeigte ihnen im praktischen Handeln seine Freundlichkeit und Liebe. Er sagte nicht, ja, das sollen da die Knechte mal schnell machen, die Striemen waschen, ich bin mir zu nobel oder ich bin mir zu vornehm. Schließlich bin ich Gefängnisdirektor. Nein, er war bereit zu dienen, Paulus und Silas, die Striemen zu waschen, die Wunden zu waschen, ihnen ganz praktisch seine Liebe, die er erlebt hatte, die Liebe Gottes, zu erweisen. Und er bezeugte das auch praktisch mit der Taufe, wo er zeigte, ja, ich gebe mein Leben ganz in den Tod Jesu, um mit ihm leben zu können. Er bezeugte das auch ganz konkret und gegen außen sichtbar. deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Er freute sich nicht mehr über seine persönlichen Erfolge, über sein Wirken, über das, was er erreicht hatte, über seine Situation, sondern er freute sich, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Er freute sich, dass er die Rettung, das Heil, die Erlösung in Jesus Christus persönlich empfangen und gefunden hatte. Wir schließen diesen ersten Teil ab über die Person vom Gefängnisdirektor mit folgenden Fragen, die wir uns stellen wollen. Kennen wir persönlich diese Freude? Diese Freude schon? Diesen Frieden, den wir hier beim Gefängnisdirektor im letzten Vers sehen? Diese Freude und diesen Frieden, weil Jesus Christus uns erlöst hat? Weil er unser Retter ist? Weil er uns all unsere Sünden vergeben hat? Weil wir zum Glauben an ihn gekommen sind? Oder stützen wir uns noch auf uns selber? Oder drehen wir einfach im Alltag, im Alltagsturnus, versuchen unsere Pflichten zu erfüllen, begnügen uns mit dem, was man halt so erreicht und was man für wichtig und richtig hält, ohne dass wir von dieser tiefen, innigen Freude erfüllt sind? Der Gefängnisdirektor war äußerlich gesehen und menschlich gesprochen kein schlechter Mensch. Er war keiner, von dem man sagen musste, das ist jetzt ein riesiger Sünder, sondern er war erfolgreich, Teil der Gesellschaft. Aber er lebte ohne Gott. Er verließ sich auf sich selber statt auf den lebendigen Gott. Und früher oder später kommt jeder Mensch zu Fall und kommt jeder Mensch an den Punkt, wo er merkt, es geht nicht mehr weiter, wenn er sich auf andere Menschen, auf äußere Sicherheiten oder auf sich selber verlässt. Spätestens, wenn es durchs Sterben geht, wenn es durchs Todestal geht, spätestens dann, wenn jeder von uns ganz allein ist und uns niemand beistehen kann, spätestens dann werden wir uns bewusst, dass wir nicht weiterkommen aus uns selber. Der Gefängnisdirektor erkannte das und brach zusammen. Er brach zusammen, sah keine Hoffnung mehr, aber erlebte, dass Gott ihn liebt. Und das gilt auch uns. Es ist nötig, dass wir erkennen, dass wir selber in unserem Leben früher oder später nicht mehr weiterkommen. Dass wir die Nähe Gottes, die Hilfe Gottes, die Liebe Jesu Christi brauchen. Dass es nicht zielführend ist, wenn wir uns einfach auf uns selber verlassen. Dass wir selber uns auch enttäuschen können. Es ist nötig, dass wir erkennen, dass uns etwas fehlt. Aber die Reaktion soll nicht Hoffnungslosigkeit sein, Lebensmüdigkeit, Depression, nicht mehr weiterkommen, sondern die Reaktion soll sein, dass wir uns der Liebe Gottes in Jesus Christus öffnen. Der Herr ruft auch uns zu, tu dir nichts an. Jesus will unser Leben. Jesus will, dass wir in ihm das Leben und die Fülle haben. Er will, dass wir seine Rettung, seine Erlösung persönlich erfahren. Tu dir nichts an. Der Gefängnisdirektor konnte das erleben, weil er demütig war. Vertuschen wir noch Dinge? Vertuschen wir vielleicht unsere eigene Situation? Versuchen wir, uns irgendwie durchzumogeln oder zu zeigen, ist doch nicht so schlimm und irgendwie geht es dann doch wieder weiter? Oder sind wir bereit, vor Gott zu kapitulieren und sagen, ich brauche Hilfe. Ich brauche die Lebensfülle. Ich brauche es, dass der Herr mir hilft, mir Kraft, Freude und Frieden schenkt. Dann erleben wir, wie der Herr eingreift. Wenn wir unser Herz ihm öffnen, wenn wir das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, seine Liebe persönlich annehmen, glaube an den Herrn Jesus, dann erleben wir, dass er unser Leben neu macht. Und ich betone noch einmal, es braucht nichts mehr. Es braucht keine eigene Leistung, keine eigene Errungenschaft, nicht irgendwelche Rituale, die wir vollziehen müssen, sondern der Glaube an Jesus Christus. Jesus zu sagen, mein Leben gehört dir. Bitte vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünden, mach mein Leben neu. Und ihn Herr sein lassen in unserem Leben. Nicht aufgrund irgendeiner Theorie oder nicht, weil es irgendjemand so sagt, sondern gestützt auf die Bibel Gottes Wort. Indem wir in der Bibel lesen, in den Evangelien, die uns ganz besonders Jesus in seinem Wirken, in seiner Liebe und Gnade nahebringen. Und die Bibel, das Wort Gottes, als Grundlage unseres Glaubens haben. Und das wirkt sich ganz praktisch auf unser Leben aus. Das ist sichtbar für unsere Umgebung. Das ist sichtbar für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und das ist zuallererst auch erfahrbar für uns, denn wir freuen uns. Wir freuen uns am Herrn. Wir freuen uns, dass wir zum Glauben an Gott gekommen sind. Kennen wir diese Freude? Sind wir von dieser Freude erfüllt? Sind wir sicher, gewiss, dass Jesus uns erlöst hat? Die Bibel bezeichnet dies auch mit Heilsgewissheit oder mit der Neugeburt, die die Grundlage zur Heilsgewissheit ist. Das heißt, wenn wir unser Leben Jesus Christus übergeben, sagen, Herr, vergib mir meine Schuld, uns zu ihm hinwenden, bekehren, dann schenkt der Herr uns die Neugeburt, schenkt er uns einen neuen Anfang. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Wir empfangen die Neugeburt, das heißt, ein neues Leben beginnt. Der Gefängnisdirektor war nach wie vor Gefängnisdirektor, klar. Aber neu erfüllt mit Gottes Frieden und Gottes Liebe, mit Gottes Freude. Ein neues Leben begann. Auch für uns kann ein solch neues Leben beginnen. Ein Leben in tiefer Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben gestützt auf die Bibel Gottes Wort. Ein Leben sinnerfüllt und voller Frieden und Freude in dieser Zeit und mit der Gewissheit des ewigen Lebens für die Ewigkeit. Haben wir das? Paulus und Silas hatten das erlebt. Paulus und Silas haben dieses neue Leben in Jesus Christus angenommen. Und sie waren bereit, ihr Leben ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Sie waren bereit, nicht eigene Wünsche und Ziele zu verwirklichen, sondern mit Gott und für Gott vorwärts zu gehen. Sie suchten nicht nach eigener Karriere, sondern haben ihr Leben dem Sohn Gottes geweiht. Und dafür zogen sie hier auf dieser Missionsreise durch die Länder. Predigten den Menschen und verkündigten ihnen, es gibt Heil, es gibt Hoffnung, es gibt Hilfe, es gibt Errettung und Befreiung in Jesus Christus. Sie standen im Auftrag Gottes. Sie taten das nicht einfach aus Laune oder Lust heraus, sondern weil Gott sie rief, weil Gott ihnen den nächsten Schritt zeigt und sie führte. So lesen wir am Anfang von Kapitel 16, dass sie durch eine Erscheinung ganz klar den Ruf nach Mazedonien hörten. Das heißt, nach Mazedonien zu gehen, auch nach Europa zu gehen und das Evangelium zu verkündigen. Sie kamen nach Philippi.
Siehst du es nicht, Millionen sie sterben, sterben in Sünde und Not, warten auf jemand, der sie führt zu Jesus, der sie zurückbringt zu
Warten auf Rettung aus der Not, warten auf jemand, der rettet vom Tod. Warten auf jemand, der sie führt zu Jesus, der sie zurückbringt zu
Siehst du es nicht, Millionen sie warten auf Liebe und Glück, warten auf jemand, der sie führt zu Jesus, der bringt den Himmel zu.
Warten auf Rettung aus der Not, warten auf jemand, der rettet vom Tod. Warten auf jemand, der sie führt zu Jesus, der sie zurückbringt zu
Paulus und Silas, sie erlebten, wie Gott wirkte, wie Gott ihr Zeugnis, ihr Predigen bestätigte. Menschen sich bekehrten, so zum Beispiel die Lydia, gerade einige Verse vorher. Wie Jesus Christus Menschen befreite, die Frau mit dem Wahrsagergeist, die in großen okkulten Belastungen und Gebundenheiten stand. Jesus machte sie frei. Aber sie erlebten dadurch auch Widerstand. Es gibt immer wieder die falsche Lehre in der heutigen Zeit, die sagt, glaube an Jesus und alles ist gut. Keine Schwierigkeiten mehr, keine Probleme mehr. Es geht nur bergauf, du hast Erfolg, du hast ein richtig easy Leben. Nein, Die Bibel zeigt uns gerade das Gegenteil. Nämlich, wenn wir im Auftrag Jesu unterwegs sind, wenn wir unser Leben Gott weihen, dann gibt es auch Schwierigkeiten, teilweise sogar noch mehr. Hätten Paulus und Silas nicht Gott gedient, wären sie nicht ins Gefängnis geworfen worden hier in Philippi. Sie hätten gut in dieser großen Handelsstadt und kulturellen Metropole Philippi, hätten sie gut als Touristen sich bewegen können. Niemand hätte das gestört. Sie hätten vielleicht das ein oder andere kleine Zeugnis geben können, aber niemand hätte das wirklich aufgeregt. Aber weil sie im Auftrag Gottes unterwegs waren, weil sie unerschrocken und klar bezeugten, Jesus Christus befreit, Jesus ist Sieger auch über Gebundenheiten, auch über okkulte und satanische Mächte. Und weil der Herr durch sie wirkte, erlebten sie Widerstand, wurden sie ins Gefängnis geworfen. Wenn wir an Gott glauben, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, im Gedanken dran, dann habe ich's cool, dann ist so richtig entspannt. Dann habe ich keine Probleme mehr. Dann ist das eine ganz falsche Motivation. Richtig aber ist die Aussage, wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir an Jesus Christus glauben, auch wenn wir Probleme haben, haben wir jemanden, der stärker ist, auf den wir uns verlassen können, der größer ist auch als das größte Problem, auf den wir Verlass haben und der uns den sicheren Halt gibt. Jesus Christus will uns seine Hilfe, will uns sein Nahesein erfahren lassen, auch in Schwierigkeiten. Aber es ist wichtig und entscheidend, dass wir in der Nachfolge Jesu, wenn wir unser Leben ihm hinlegen, bereit sind für jeden Weg. Bereit sind, so wie er uns führt. Nicht Gott Vorschriften machen und sagen, aber wenn ich schon an dich glaube, dann möchte ich gern das und das und das und das und das bitte nicht und so soll es dann sein. Mit Gott können wir keinen Handel abschließen. Sondern die richtige Einstellung ist, wie wir es beim Gefängnisdirektor gesehen haben, vor Gott zusammenzubrechen und zu sagen, Herr, ich brauche Rettung, ich brauche Erlösung, ich brauche Hilfe. Und der Herr rettet, befreit, hilft, schenkt uns seinen Frieden und seine Freude und lässt uns auch bereit sein, mit ihm zu gehen, mit ihm vorwärts zu gehen, egal was der Weg ist. Unser Herz ist dann so voll von dieser Freude. Er freute sich mit seinem ganzen Haus, der Gefängnisdirektor, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Unser Herz ist so voll von dieser Freude, dass das sichtbar wird. Paulus und Silas, bei ihnen war sichtbar, dass sie den Sieg Gottes in Jesus Christus erlebt haben. Oder wie es Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, Apostelgeschichte 4, bezeugten, wir können ja nicht anders, als von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht anders, als zu bezeugen, Jesus hat uns lieb. Jesus ist unser Erlöser, unser Befreier. Er hat unsere Sünden vergeben. Er hat uns Vergebung geschenkt. Er hat unsere Vergangenheit gelöst, hilft uns in der Gegenwart und ist unsere Hoffnung und Sicherheit für die Zukunft. Wer das erlebt hat, ist so voll davon, dass er nicht anders kann, als auch anderen Menschen das zu sagen, andere Menschen dazu einzuladen, so wie es Paulus und Silas taten. Und Paulus und Silas waren bereit für jeden Weg. Sie waren bereit, auch ins Gefängnis geworfen zu werden, um des Evangeliums willen. Sind wir bereit, auch Schwierigkeiten zu erdulden? Sind wir bereit, vielleicht in Schule oder Beruf, vielleicht sogar Mobbing oder Angriffe zu erleiden, um des Evangeliums willen verspottet, verlacht zu werden? Sind wir bereit dazu? Sind wir bereit, auch durch schwierige Lebensphasen zu gehen, vielleicht Entbehrungen auf uns nehmen zu können? Paulus und Silas, auf sie wartete nicht ein Wellness-Weekend in Philippi. Sie konnten nicht die Seele baumeln lassen, sondern auf sie wartete der Kerker, das innerste Gefängnis und die Füße in einem Block. Aber sie waren bereit dazu.
Thank you. wir bereit, den Weg zu gehen, den Gottes Hand uns sichtbar zeigt. Auch wenn wir dort die Wolke sehen, die drohend uns entgegensteigt, sind wir bereit, da froh zu schreiten, wo unter uns der Boden schwankt. Sind wir bereit, in Prüfungszeiten ein Herz zu sein, das dennoch dankt. Ich wage es kaum, das Wort zu sagen, nimm mich, Herr, ja, ich bin bereit. Da sind die ungelösten Fragen, da ist das unverstandne Leid, da sind die dunklen Trauerstunden, die lange, schwere Einsamkeit, da sind die ungeheilten Wunden, die Not, die nach Erlösung schreit. Und dennoch lebt in mir ein Sehnen, das greift nach deiner Retterhand, das möchte auf den Stab sich lehnen, der auf dem stärksten Sturm hält stand. Das möchte deine Nähe spüren und deines Wortes Weggeleit. Bist du bei mir, wirst du mich führen, so sag ich ja, ich bin bereit. So sei es nun, dein Wort bleibt ewig, du hast verheißen, mich zu führen, bis an das Ende dieser Erde wirst du, Herr, bei den Deinen sein. Nimm selbst mich, ich, in Deine Hände und leite meines Fußes Schritt. Ich bin bereit bis an das Ende zu du bei mir, wirst du mich führen, so sag ich ja, ich bin bereit.
Als sie verhaftet wurden, wurden sie hart geschlagen. So lesen wir in Vers 23. Sie wurden hart geschlagen und sie wurden ja sogar noch über die Maßen schlecht und hart behandelt, ins innerste Gefängnis und die Füße in einen Block. Weil der Gefängnisdirektor so übereifrig war, mussten sie sogar noch mehr leiden, noch mehr Schwierigkeiten erdulden. Wenn uns Unrecht geschieht, wenn wir Dinge erleben, wo wir genau merken, da wird uns Unrecht getan, das ist falsch uns gegenüber. Wie reagieren wir da? Wie reagierten Paulus und Silas? Zuerst wurden sie so richtig wütend, begannen zu schimpfen, sodass es das ganze Gefängnis hörte. Sie schimpften und sagten, dieser böse Gefängnisdirektor und das Unrecht der Ältesten der Stadt, was soll das eigentlich? Sie fluchten und machten. Haben sie das getan? Überhaupt nicht. Aber natürlich, sie waren natürlich so mitgenommen, sie brachen zusammen und weinten dort, weinten stundenlang im innersten Gefängnis, stürzten in eine tiefe Depression, sahen nicht mehr weiter und weinten die ganze Zeit. Machten sie das? Nein, auch nicht. Aber wahrscheinlich begannen sie, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Silas sagte Paulus, wärst du nicht so voreilig gewesen und hättest die Frau mit dem Wahrsagergeist befreit, dann wären wir jetzt nicht in dieser Situation. Und Paulus hätte sagen können, ja, du kannst gut reden, mach doch du selber was. Und sie begannen miteinander zu zanken. Haben sie das gemacht? Sie haben sich keine Vorwürfe gegenseitig gemacht, nicht gezankt, nicht gestritten. Sie haben auch keine Depression produziert oder resigniert und geheult. Und sie haben auch nicht geschimpft und ausgerufen und über die bösen Umstände gewettert, sondern zuerst einmal sagten sie nichts. Sie schimpften nicht, als sie verhaftet wurden, als sie hart geschlagen wurden. Sie schimpften nicht. Was wir als erstes von ihnen dann hören, war, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Was taten sie? Sie beteten und lobten Gott. Diese Schwierigkeit, in der sie waren, und die Wunden am Rücken, das waren keine Fake-Wunden, wie man heute neudeutsch sagt. Das war nicht mit Schauspielerfarbe angeschmiert. Nein, das waren echte Wunden. Die schmerzten, das waren Verletzungen. Verletzungen, die sie ungerechterweise erdulden und erlitten hatten. Das tat weh. Und dennoch, sie beteten und lobten Gott. Warum konnten sie das? Warum war das möglich? Warum schimpften sie nicht? Warum resignierten sie nicht? Und warum kamen sie nicht miteinander in Konflikt? Warum? Die Antwort ist ganz einfach. Sie schauten auf den, der viel mehr Schmerzen und Wunden getragen hatte und erlitten hatte als sie. Sie schauten auf den, der viel mehr Unrecht auf sich nehmen musste als sie. Sie schauten auf Jesus Christus und auf das, was Jesus für sie getan hatte.
Glaube Gott und schau getrost nach oben. Er verheißt, auf ewig treu zu sein. Einer wacht, es ist der Vater droben. Glaube ihm, dann ist der Friede dein. Glaubest doch, Gott trocknet deine Tränen. Dort am Thron hat er für dich bereit, was kein Mensch sich jemals ließ erträumen. Dort im Licht ist fort die Dunkelheit.
Soweit der erste Teil der Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Die Fortsetzung dieser Predigt hören Sie heute in einer Woche zur selben Zeit.
Glaube Gott, er wird dich sicher tragen, durch die Zeit, auch wenn es dunkel ist. Er ist treu, er kann dir nicht versagen. Glaube ihm, wenn du im Zweifel bist. Glaubest doch, Gott trocknet deine Tränen. Dort am Thron hat er für dich bereit, was kein Mensch sich jemals ließ erträumen. Dort im Licht ist fort die Dunkelheit. Glaube Gott, ist auch dein Weg verborgen. Glaube nur, er weiß ja, was dir fehlt. Sag es ihm, leg alle deine Sorgen und das Kreuz, dann wird dein Leben hell. Glaubest doch, Gott trocknet deine Tränen. Dort am Thron hat er für dich bereit. Jemals ließ erträumen, Gott im Licht. des fort die Dunkelheit.